Dubai, zwischen Glanz und Realität. Wie teuer ist das Leben in der Superstadt? Da gab es vor kurzem bei RTL eine Doku. Ich habe Patrick die Doku zugeschickt. Patrick war gerade in Europa und was der Patrick davon hält und vor allem, warum es heutzutage in Deutschland gefährlich ist, Zivilcourage zu zeigen und vor allem...
Mitten in der Nacht und das, was ich jetzt mache, joggen, alleine, als Frau... würde ich mich in Deutschland nicht trauen. Aber ich bin an einem der sichersten Orte der Welt und zwar in der Superstadt Dubai.
Das und vieles mehr in unserem Podcast. Patrick, willkommen in Dubai.
Silly, ja, schön dich zu sehen. Nach einer kleinen Pause in Europa wieder zurück im schönen, warmen Dubai. Wie war es die Tage? Die letzten 4 Wochen habe ich gelesen, zwischen 45 und 50 Grad. Ist da was dran?
Wo hast du das gelesen? In den deutschen Medien, oder was?
Ich.
Also ganz ehrlich, wir reden hier gar nicht über das Wetter. Ich weiß gar nicht, ist das in Deutschland das einzige Problem, was man hat oder in Europa?
Ja, also wir waren jetzt 4 Wochen in Italien, vom Norden in den Süden gereist. Und da hatten wir auch im Schnitt mindestens 30 bis 40 Grad. Und dieses Klimathema, ja, dass in Deutschland ja schon gewarnt wird, ab 25 Grad wird ein Notfalltelefon für Rentner in verschiedenen Kommunen eingerichtet, die sich für die Hitze im Notfall natürlich beraten lassen können. Also ich glaube, speziell auch in den südlichen europäischen Ländern ist das völliger Schwachsinn. Und für die Community einfach mal so zum Gedanken. Die Presse suggeriert Hitzewelle 25, 30 Grad, oh mein Gott. Und trotzdem fliegen ja jedes Jahr Millionen Deutscher in den Süden, ja, wo es warm ist. Und da offensichtlich das Thema Klima und Hitze gar kein Thema ist.
Also zusammengefasst, es sind so viele Menschen in Deutschland gerade vor einem Hitzetod gefährdet. Und dann fliegen dann die Deutschen trotzdem noch mal weiter runter in den Süden, um noch mehr der Gefahr ausgesetzt zu sein. Verstehe ich das richtig?
Die sind völlig wahnsinnig.
Immer wieder, wenn es darum geht, wenn wir Erstgespräche haben um das Thema Auswandern. Ja, ich habe gehört, es ist so heiß in Dubai. Ja, ich habe auch gehört, es kann kalt werden in Deutschland. Und ich war jetzt in Asien. Überall in Asien laufen die Klimaanlagen. In Thailand, in Malaysia, in Indonesien. Überall sind Klimaanlagen.
Also du willst quasi damit sagen, in den warmen Ländern laufen genauso die Klimaanlagen wie in den kalten Ländern die Heizungen, oder?
Es gibt ja auch oft dieses Thema, oh, in Dubai gibt es eine Skihalle. Ja, es gibt eine Skihalle hier in Dubai, aber ich kann mich auch erinnern, dass es das Tropical Island gibt bei Berlin, welches extrem aufgeheizt wird, um natürlich die südlichen Klimatemperaturen zu erreichen. Das heißt, all das, was man im Ausland bei den Nachbarn kritisieren könnte oder will, kann man auch eigentlich vor der eigenen Haustür auch in Deutschland, auch in Österreich kritisieren, wenn man möchte. So, und da kommt man jetzt zu dem Thema im Ausland. Wir leben im Ausland. Wir haben uns dafür entschlossen, ins Ausland zu ziehen. Und es ist immer noch ein aktuelles Thema, auch 2025, Deutschland den Rücken zu kehren. Nur macht es halt die Merz-Politik immer schwieriger, auch das Land zu verlassen, auch auszuwandern. Hast du den Artikel schon gelesen?
Welchen genau?
Wie Deutschland seine Bürger an Republikflucht hindert. Immer mehr Deutsche denken darüber nach, ihr Land zu verlassen, belastet von immer größeren Schuldenbergen und einem Staat, der zunehmend überfordert wirkt. Doch wer meint, es stünde jedem frei, einfach mit seinem Besitz unbehelligt auszuwandern, irrt sich.
Also immer mehr Deutsche haben tatsächlich den Eindruck, vielleicht auch Leute, die unseren Podcast sehen und hören, vielleicht sind da welche dabei, die haben den Eindruck, dass das Staatswesen überfordert ist.
Wir schaffen das. Wir
schaffen das. Dieser Satz ging vor 10 Jahren in die Geschichte Deutschlands ein. Er fällt mitten in der Flüchtlingskrise 2015. Hunderttausende Asylsuchende machen sich damals vor allem über die Balkanroute auf den Weg nach Europa. Immer wieder kommt es auf dieser Route zu tragischen Unfällen. In Österreich findet die Polizei im August einen Kühllaster mit 71 erstickten Asylsuchenden. Die meisten Asylsuchenden, die in dieser Zeit nach Europa kommen, stammen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Viele wollen nach Deutschland, werden aber in Ungarn an der Weiterreise gehindert. Es kommt zu Zusammenstößen zwischen Asylsuchenden und der ungarischen Polizei. Wenige Tage nach Merkels berühmten Satz setzt Deutschland die Dublin-Regelung aus, um die Situation in Ungarn zu entschärfen. Asylsuchende, die in einem anderen EU-Land registriert sind, werden nicht mehr daran gehindert, nach Deutschland einzureisen. 200.000 Menschen reisen innerhalb eines Monats nach Deutschland. Doch schon kurze Zeit später kommen die ersten kritischen Stimmen. Bei einer Rede von Bundespräsident Joachim Gauck fällt das vielbeachtete Zitat:
Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
Das war noch vornehm formuliert. Die ersten Kommentare, die die Parole auf den Kopf gestellt haben und gesagt haben, wir schaffen das nicht als Land, die kamen dann auch mit der Zeit.
Wenn du immer mehr Leute reinholst, die nichts zum Sozialsystem und dem Steuersystem beitragen und gleichzeitig immer mehr Leute auswandern, die genau das eben tun, dann ist das wie bei einem Unternehmen auch. Wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, dann bist du irgendwann pleite. Und deswegen versucht natürlich der deutsche Staat immer mehr, die Leute, auch Privatpersonen, über das Vermögen und all die Dinge, die da jetzt kommen sollen, an Deutschland zu binden, zu ketten. Und das bleibt eine spannende Entwicklung, in welche Richtung das noch gehen wird.
Und ich glaube, da geben uns viele recht, die uns zuschauen und zuhören. Sehr viele im Dachraum, aber eben vor allem in Deutschland, haben die Nase voll, wenn Menschen, die noch nie für ein Bürgergeld eingezahlt haben oder halt in die Sozialkasse eingezahlt haben, die dann einfach kommen, egal aus welchem Grund, ne? Und dann aus diesem Pott einfach rausnaschen. Und ich habe ChatGPT gefragt, bezieht ein ukrainischer Staatsbürger in Deutschland Bürgergeld?
Vor 2022 mussten Geflüchtete in Deutschland immer erst das Asylverfahren durchlaufen und bekamen bis dahin nur reduzierte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ukrainische Geflüchtete waren die erste Gruppe, die sofort und ohne Asylverfahren Anspruch auf Bürgergeld hatten.
Die müssen gar nicht im Land gearbeitet haben, im Land Deutschland. Sie können einfach über die Grenzen kommen und am Steuergeldpott naschen. Und das finde ich so krass.
Politiker überbieten sich mit ihren Forderungen, Ukrainer sollten kein Bürgergeld mehr erhalten und sprechen gar vom größten Fehler der Ampelkoalition. Das Bürgergeld verleite ukrainische Männer zur Fahnenflucht, reduziere den Willen, in Deutschland Arbeit zu finden, koste den deutschen Staat zu viel Geld und reduziere die Leistungen für Deutsche.
Die Community, ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen. Da wurde aufgezeigt, was in anderen Ländern passiert, wenn du illegal einreist. Ja, also ohne Berechtigung. Und es waren verschiedene Länder da. Natürlich war Russland mit dabei, wir hatten Thailand, Amerika, was haben wir noch gehabt? China, Japan, Korea und so weiter. Und die Mischung ist unterschiedlich zwischen enorm hohen Geldstrafen, sofortiges Gefängnis, sofortige Ausweisung. Und ich glaube sogar in Korea, ich bin mir nicht ganz sicher, in einem der asiatischen Länder gibt es sogar die Todesstrafe dafür. Und es gibt in der Grafik ein Land, bei dem der Balken ganz grün ist, weil du ganz viel Geld bekommst, wenn du illegal einreist. Was glaubst du, welches Land ist das?
Was ist passiert, dass die Ukrainer in der ganzen EU und vor allem in Deutschland sofort einen Zugang haben zu dieser Grundsicherung? Was ist da passiert?
Na, der Beginn des Krieges.
Ja, aber es gibt ja in den letzten 30 Jahren immer irgendwo einen Krieg und von irgendwo kommen immer die Leute nach Deutschland. Sie flüchten.
Die Ukraine gehört ja zur EU.
Eben nicht.
So, pass auf.
Ich weiß, dass die Ukraine nicht zur EU gehört und auch nicht zur NATO.
So, fragen wir mal ChatGPT. Gehört die Ukraine zur EU? Hier steht nein, die Ukraine gehört aktuell nicht zur Europäischen Union. Allerdings, die Ukraine hat seit 2014 ein Assoziierungsabkommen mit der EU, das engere wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit ermöglicht. Im Juni 2022 erhielt die Ukraine offiziell den EU-Kandidatenstatus. So, ein tatsächlicher Beitritt kann aber noch Jahre dauern und so weiter und so weiter. Also die EU, die Ukraine, du hast recht, ist noch kein Mitglied, aber sie ist Beitrittskandidat. Und das scheint offiziell wahrscheinlich auszureichen, damit man die Ukraine dementsprechend auch finanziell so unterstützt.
Auch als Kandidat, aber auch als Kandidat bist du kein vollwertiges Mitglied.
Aber nicht nur die Ukrainer, die alle. Ich meine, schau dir die Berichte an, wer in Deutschland mittlerweile alles einreisen darf, ob legal oder illegal und so und auch Sozialleistungen bekommt. Das sind ja alle durchweg mittlerweile.
Ja, aber die haben nicht direkt Zugang zu dieser Grundsicherung. Die müssen einem Asylverfahren sich erstmal unterziehen lassen.
Okay, ja.
Also die Ukraine hat einen speziellen Status.
Die haben ja jetzt die mutmaßlichen Attentäter der Nord Stream Pipeline festgenommen. Welche Nationalität haben die vier Leute?
Ukrainer.
Das ist jetzt wohl mehr oder weniger bewiesen, so wie ich das aus der Presse nehme. Und trotzdem kriegt die Ukraine nicht nur die Bürger, die ja so sehr, naja, benachteiligt sind durch diesen Krieg, nicht nur die kriegen Bürgergeld und sämtliche andere Sozialleistungen. Nein, der Wirtschaftsminister hat in der letzten Pressemeldung der Ukraine jetzt 9 Milliarden Euro pro Jahr Zuschüsse für die nächsten Jahre zugesagt. 9 Milliarden Euro.
Die Unterstützung geht weiter. Als Finanzminister habe ich Wert darauf gelegt und auch das ist im Konsens passiert in der Bundesregierung, dass wir in den nächsten Jahren die Unterstützung für die Ukraine festschreiben. 9 Milliarden jedes Jahr. Das ist ein wichtiger Beitrag, den Deutschland leistet.
Kann mir das mal einer erklären? Wie geht das?
Ja, und vor allem, wie viel haben Sie in den letzten Jahren bekommen? Wir haben das in der letzten Podcast-Folge ja errechnet. Das ist sehr viel.
Und ich frage mich so, warum eigentlich immer Deutschland? Also wenn man sagen würde, okay, die EU, gut, kann man irgendwo, ne, verstehen. Aber warum Deutschland? Was hat Deutschland mit der Ukraine partnerschaftstechnisch zu tun?
Ja, und vor allem Deutschland, dieses Land, die eigene Wirtschaft herunterrockt, den Autos eine Norm 5, Norm 6 verschreibt, um weniger Abgase, ja, auf den Straßen zu haben und damit auch in der Atmosphäre. Das gleiche Land aber unter der grünen Politik der Altparteien Waffen produzieren lässt, in die Ukraine schickt und auch nach Israel, da können wir auch einen eigenen Podcast drüber machen. Wie viel CO2 wird eigentlich durch Krieg und Waffen in die Atmosphäre verpulvert? Wie viel?
Ja.
Also zu Hause schön, immer so brav spielen, wir retten die Welt, ja, und die grüne Erde und jeder soll am besten noch Elektroauto fahren und vor allem auch kein Diesel mehr besitzen und die ganzen Hersteller, ich meine, was Porsche gerade erleidet und auch Mercedes und BMW und Volkswagen, also die wandern ja ab, aber das interessiert ja niemanden. Ne? Jetzt ist auch Gott sei Dank, soll man an den Tisch klopfen? Habeck ist weg, er ist weg.
Aber auch hier, unter welchen Umständen? Hat man mal zusammengefasst. 2022 als Wirtschaftsminister, Rezession. 23 Rezession. 24 Rezession. 25 jetzt Rücktritt. Und 26 hat er schon angekündigt, wird er Deutschland verlassen, er wird auswandern. Also du ruinierst quasi ein gesamtes Land als Wirtschaftsminister, bei dem du einfach keine Ahnung hast von Wirtschaft, rackert es komplett runter, trittst dann zurück, trittst auch noch nach, ja, hat ja einige Politiker beleidigt. Leute, übrigens, 26 wandere ich aus. Fuck you, Germany. Ich habe meinen Job erledigt. So nach dem Motto, ja.
Ja, aber er hat es uns ja immer schon in einer versteckten Botschaft gesagt, er hält nichts von dem Land. Er ist auch nicht stolz
auf das Land. Er kann mit Deutschland nichts anfangen, ja.
Und wenn ich Politik jemanden hier erklären muss, also angenommen, ich sitze hier in Dubai bei einem Friseur und ich erkläre ihm, wie oft, dass es Attentate gibt, zum Beispiel in Germany, weil jeder Friseur hier, musst du dir vorstellen, also Patrick, du kennst es vielleicht, aber der Zuschauer und Zuhörer, jeder Friseur, der hier bis nach Dubai es geschafft hat, ne, sei es von Indien oder Pakistan oder wo auch immer aus Bangladesch, hat einen großen Traum, nach Deutschland weiterzukommen. Ne? Die haben alle diesen einen Traum, Germany. Und wenn ich dann sage, Wieso Germany? Erklär mir mal das. Wir haben ja Zeit. Ne? Er schneidet bei mir die Haare. Und dann so, ja, Germany, da gibt es alles. Da gibt es alles. Sag ich, was verstehst du unter alles? Ne? Also erstens, wir haben sehr wenig in Europa Sonne. Ne? Und wenn, dann nur im Sommer. Ja, die Sonne ist nicht so wichtig. Du kriegst Geld, du kannst studieren, du kriegst Arbeitsgeld, du kannst dann die Familie nachholen und Kinder kriegen. Das Krankenhaus wird bezahlt für eine Geburt. Die wissen das. Die wissen das. Und das Problem ist, von dem Sozialsystem, was man in Europa halt kennt, Deutschland, Österreich, wovon viele profitieren, ich finde die Idee eigentlich gut, ein Sozialsystem zu haben, dass jeder eigentlich ein Stück von der Torte abbekommt. Das verbreitet sich. Und das kommt dann bis über alle Grenzen in Länder, die das nicht haben. Und die natürlich packen ihre Koffer und gehen auf Reise. Ne? Jetzt haben wir gerade vorhin über die Ukrainer gesprochen. Jetzt sprechen wir über Leute, die halt noch weiter weg sind. Und die haben auch einen großen Traum. Deutschland. Germany.
Schlussendlich muss man sagen, die Lage in Deutschland hat sich in den 4 Wochen, wo ich weg war, nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Ich muss aber auch sagen, als ich jetzt in Italien unterwegs war, wir sind gestartet in Mailand, Verona, Venedig, dann Florenz, was haben wir noch gehabt? Rom, logischerweise, dann bis runter in den Süden. Das, was wir aus Deutschland kennen, eine Überflut an Migranten in den Innenstädten, die sich eben nicht benehmen, konnte ich dort nicht sehen.
Wir machen Teil 2. Ne? Patrick ist zurück in Dubai. Teil 2 ist jetzt Dubai tatsächlich, ja, wie in der Doku gezeigt wird, zwischen Glanz und Realität ist ein Leben in Dubai teuer. Das kommt in Teil 2. Um den nicht zu verpassen, gerne hier den Kanal abonnieren.
Und was mich auch interessieren würde, ist, bist du der Meinung, dass dieses Bürgergeld, das letztendlich überwiegend eben an die Ukraine ausgeschüttet und ausgezahlt wird, ob das gerechtfertigt ist, insbesondere eben auch im Vergleich zur wirtschaftlichen Situation in Deutschland? Wir sind gespannt auf deinen Kommentar. Schön, dass du zugehört bzw. zugeschaut hast. Wir hören uns und sehen uns in der nächsten Episode. Mach's gut, bis bald. Ciao.